Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Helmut Kohl, Techno-Partys, Musiksendungen bei Viva, Wodka Red Bull und erste Berührungen mit dem World Wide Web. Es gab eine Zeit, da passte das alles zusammen. Oder, naja, vielleicht auch nicht so richtig. Trotzdem waren alle diese Personen oder Phänomene windprägend für die 90er Jahre. Ein Jahrzehnt also der Widersprüche, oder wie müssen wir das heute einordnen im Rückblick? Einen Versuch hat Joachim Hentschel unternommen in seinem Buch »Zu geil für diese Welt – Die 90er, Euphorie und Drama eines Jahrzehnts«. Joachim Hentschel, Jahrgang 1969, er war unter anderem Redakteur bei GQ und der Süddeutschen Zeitung und auch stellvertretender Chefredakteur des Rolling Stone, derzeit bei einer Agentur für Content Marketing. Guten Tag, Herr Hentschel.
Guten Tag.
Wo waren Sie in den 90ern?
Ich habe in den 90ern vor allem studiert und war in der kleinen schwäbischen Universitätsstadt Tübingen damals, was aber zum Glück nicht verhindert hat, dass ich all die tollen Sachen, die in den 90er Jahren passiert sind, auch tatsächlich erlebt habe, weil ich meine, man denkt natürlich bei Rave und Techno erstmal irgendwie an die Love Parade in Berlin und an die Clubszene in Berlin. Aber das Schöne war eben, dass auch wir in der Provinz sozusagen von all diesen kulturellen Früchten stark profitieren konnten. Also nicht so wie so in der Art, wer 1977 nicht in London war, hat Punk nicht erlebt. Und wer Anfang der 2000er nicht in New York war, hat diese neue Garagenrock-Szene nicht erlebt. Nee, Techno war eben was sehr, wie soll man sagen, Reisefreudiges und etwas, was man eben auch völlig antihierarchisch in der Provinz erleben konnte. Deswegen habe ich gar nicht das Gefühl, dass ich was verpasst habe, obwohl ich selber in den 90ern Berlin überhaupt nicht betreten habe.
War das anders als eben bei diesen anderen Musikstilen oder in den anderen Generationen, gerade beim Techno?
Naja, in dieser Zeit haben sich eben auch viele neue Kommunikationskanäle aufgetan und auch so dieses Star-System, dass man im Prinzip nur Spaß haben kann, wenn Michael Jackson vorbeikommt oder wenn, keine Ahnung, Madonna vorbeikommt. All diese Vorstellungen haben sich in den 90ern eben so ein bisschen aufgelöst. Und ob der DJ, der da hinter der Kanzel irgendwo im Wald bei der Burgruine Hohenengstingen in Schwaben irgendwo stand, ob der jetzt riesig bekannt war oder nicht, war im Endeffekt relativ egal. Und so wie Musik eben durch virtuelle Kanäle, auch durchs Musikfernsehen und so weiter, viel schneller reisen konnte auf einmal, war es gleichzeitig auch so, dass es so eine gewisse Demokratisierung gab. Und das haben wir tatsächlich damals so erlebt. Also unsere Stars oder diejenigen, zu denen wir getanzt haben, das war eben die lokale DJ-Szene und die waren auch ziemlich toll. Und uns war wurscht, dass die nicht im Fernsehen kamen oder dass die nicht irgendwie in New York, keine Ahnung, irgendwo aufgelegt haben.
Und dass es nicht gerade der Club in Berlin war zum Beispiel. Sie schildern das immer auch ganz persönlich, wie sie eben mit Freunden dann einen Rave im Wald erleben und dort alle hinfahren mit dem Auto und eine ganz lange Schlange sich da auf einem Waldweg sammelt sozusagen. Sie schreiben auch, wer dabei war, der kann sich daran erinnern. Woran liegt das?
Das hat ein bisschen mit einem Thema auch zu tun und mit so ein paar Themen zu tun, was so Bewusstseinserweiterung oder Bewusstseinsfixierung betrifft. Also auch ein Thema, über das man ja nicht so gerne redet, auch so Drogen, die ja eine gewisse Rolle gespielt haben, auch beim Techno, waren eben in diesem ganzen Umfeld eher Möglichkeiten, sich zu stimulieren, die nicht so sehr auf das Rausgehen aus der Realität, sondern eher auf die Konzentration auf die Realität, auf das unbedingte Erleben irgendwie sich konzentriert haben. Und überhaupt der ganze Geist der 90er war eben nicht sowas wir wollen eigentlich uns eine andere Welt erträumen, sondern es war eher so die Welt, in der wir leben, die ist auf einmal auch durch das Ende des Kalten Kriegs, durch viele technologische Neuerungen und so viele tolle neue Bilder, die es auf einmal auch gab. Auch solche Sachen wie Computergrafik, die es auf einmal gab. Man konnte so viele Dinge sichtbar machen und man musste die nicht irgendwie, sagen wir mal, sich mit einer LSD-Pille erträumen. Und deswegen hatte ich das Gefühl, das kann man natürlich auch anders sehen, aber ich bin der Überzeugung davon, die 90er waren ein Jahrzehnt der absoluten Gegenwärtigkeit, des Staunens, des Erlebens und eben auch heute des Sich-Erinnerns daran, weil man es eben nicht verpasst und in der Wolke irgendwie verträumt hat.
Und also auch bis heute prägend für Sie und Leute Ihrer Generation?
Absolut, weil habe das ja so im Buch so ausgedrückt, dass die 90er Jahre so eine Art Scharnierjahrzehnt sind. Einerseits politisch, weil eben der Kalte Krieg zu Ende ging, weil auf einmal sich Grenzen öffneten, weil auf einmal Deutschland, ich sage jetzt mal, in gewisser Weise doppelt so groß wurde und man auf einmal ganz viele neue Freunde und Freundinnen gefunden hat. Dann natürlich technologisch Handys, Mobilität, das Internet, Virtualität und eben auch ideell so ein bisschen, also eine Befreiung von alten Rollenverständnissen, dass man auf einmal eben viele Dinge gleichzeitig oder nacheinander sein konnte, das hat einfach viele, ich finde das eine sehr große historische und auch popkulturelle Zäsur. Und so sehr man heute im Jahr 2018 vielleicht sich fragen kann, was ist denn eigentlich mit dieser politischen Befreiung passiert? Warum wird das jetzt gerade alles wieder irgendwie scheinbar zurückgedreht oder warum gibt es viele Kräfte in den westlichen Gesellschaften, die das wollen? Auf der anderen Seite diese Befreiung von alten Rollenbildern, diese Befreiung hin zum mobilen Virtuellen, von der profitieren wir heute noch und deswegen sind die 90er ein Jahrzehnt, in dem wir ein Stück weit meiner Meinung nach immer noch leben, auch wenn es schon so lange her ist.
Und Sie beschreiben eben den Anfang, das haben Sie gerade schon ein bisschen getan, mit den politischen Umbrüchen der Wiedervereinigung, auch den Umbrüchen in Osteuropa oder dem Zusammenwachsen Europas mit dem Maastricht-Vertrag Anfang der 90er Jahre. Und dann, Ende der 90er Jahre, ist für Sie der 11. September. Warum?
Man hat ja damals im Zusammenhang mit dem 11. September haben ja viele etwas konservative, neokonservative Kommentatoren vom Ende der Spaßgesellschaft gesprochen. Die haben so ein bisschen so getan, als ob im Prinzip dieser furchtbare Angriff, diese Rache einer irgendwie damals noch relativ diffusen fremden Macht am Westen und an seinem Lebensverständnis, an seinem Lifestyle, dass das im Prinzip so eine Art Retourkutsche ist dafür, dass wir in den 90ern eben alles so ein bisschen, den Bogen so ein bisschen überspannt haben. Das hat damals tatsächlich auch so ein bisschen so allen so einen kleinen Dämpfer gegeben, aber im Nachhinein wissen wir natürlich alle, dass das einfach, ja, sagen wir mal, es gab Kräfte damals in den Gesellschaften, denen das so ein bisschen dann doch auch zu viel war, was in den 90er Jahren passiert ist. Auch Alexander Gauland zum Beispiel, der damals ja schon als Publizist tätig war, hat kurz vorm 11. September in der Tageszeitung Die Welt einen Artikel geschrieben, in dem es auch genau darum ging, so ein bisschen, wo sind denn eigentlich unsere Ideale? Und das, was wir heute spüren, also wenn man es jetzt mal sehr, sehr, sehr grob und weit formuliert, vielleicht hat das damals auch schon so ein bisschen angefangen, dass es Kräfte gab, die auch kulturell gesagt haben, wo sind denn eigentlich unsere alten Werte und sind die nicht irgendwie verloren gegangen in dieser Befreiung? Und genau deswegen ist, glaube ich, auch jetzt, spätestens jetzt der Zeitpunkt, wo wir uns ein bisschen besinnen sollten, auch wieder auf diese Entdeckungsfreude, die es damals gab, auf diese Angstlosigkeit gegenüber Innovationen und
auf die Freiheit,
absolut. Und insofern ging es mir ehrlich gesagt so, als ich diese alten Quellen studiert habe, als ich mich mit diesem Thema 90er Jahre befasst habe, habe ich gemerkt, man könnte tatsächlich sich auch sagen, es schadet nichts, wenn wir uns ein bisschen was von diesem naiven, aber doch einfach sehr energischen und sehr produktiven Geist aus dieser Zeit vielleicht wieder so ein bisschen in uns wachrufen könnten.
Also zwischen dem Ende des Kalten Krieges und dann dem Krieg gegen den Terrorismus, da sind die 90er Jahre, Sie haben eben schon gesagt, als Scharnier sozusagen. Sie schreiben in Ihrem Buch ein intergalaktisches Scharnier zwischen zwei Zeitaltern. Da habe ich mich gefragt, ist das nicht ein bisschen hochgegriffen? Denn Umbrüche gab es doch immer auch. Wir denken gerade an 100 Jahre Ende des Ersten Weltkrieges, wenn man an die 20er Jahre danach denkt, wenn man an die 50er Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg denkt oder auch an die 60er, 70er Jahre. Es gab doch immer Umbrüche.
Ja, natürlich, das stimmt schon, aber das ist in gewisser Weise, könnte man natürlich sagen, durch die technologischen Errungenschaften dieser Zeit, die uns ja immer noch prägen, ist das eben, was diesen ganzen Komplex der Informationsgesellschaft und so weiter betrifft, einfach der letzte große Umbruch, der uns geprägt hat und der einfach auch viele Dinge nachhaltig geändert hat in der Nachhaltigkeit, die vielleicht frühere Umbrüche in dieser Form nicht ganz so hatten. Natürlich, man kann sagen, so ein bisschen einiges, was man in den 60er Jahren vielleicht stärker auch noch in den USA und in Großbritannien und so weiter gespürt hat oder natürlich auch in Deutschland, das hat sich wieder gespiegelt in den 90er Jahren, eben aber allerdings auf eine Art und Weise, die allein auch durch Technologie eine Beschleunigung bekommen hat, die und auch eine Dauerhaftigkeit und ein weiteres Anwesensein, was viele von den alten Revolutionen in dieser Form nicht hatten. Und ich meine, natürlich ist es halt auch einfach klar, es ist auch ein persönliches Buch. Es ist einfach den Umbruch, den ich selber kennengelernt habe und von dem ich jetzt berichten kann. Also es ist ja kein reines historisches Sachbuch, sondern da ist schon auch sehr viel Erleben drin und auch sehr viel Subjektivität.
Ich denke, die Anhänger der Spaßkultur in den 90ern, die haben nicht wirklich gewusst, dass Sie gerade in einem Scharnierzeitalter aus Ihrer Sicht leben, oder?
Nein, absolut nicht. Das ist auch ganz lustig. Ich weiß noch, wie wir damals so anfingen, so über die 80er Jahre zu sprechen. Was waren denn so die 80er Jahre? Da hat ein Freund von mir immer gesagt, die 80er Jahre, das war das Jahrzehnt des Anything Goes, wo man irgendwie wo man Verkleidungen angenommen hat, wo eben viele auch so Peinlichkeiten schon in einer Zeit da waren, wo man sie teilweise oft schon als peinlich empfunden hat, wo es ganz viele kurzlebige Trends gab, wo auch eben die Industrie auf einmal verstärkt das Teenager-Sein nochmal entdeckt hat und verstärkt auch so Trends entdeckt hat. Und ich weiß, was wir damals auch gesagt haben, die 90er Jahre, die sind eigentlich irgendwie gar nichts. Das Komische ist, im Nachhinein finde ich, dass in den 90ern dieses Potenzial zum Rollenspiel, dieses Potenzial überhaupt nochmal zu verstehen, wie auch so Medien funktionieren, wie Images funktionieren, wie Kostümierungen funktionieren, dass wir damals einfach schon, ich sag jetzt mal wir, einfach schon so viel gelernt hatten darüber, dass wir das auch besser, dass wir auf dieser Klaviatur besser spielen konnten. Deswegen ist es im Nachhinein auch so, dass damals, ich kenne viele Leute, die sagen, ja, ich hatte da meine Rave-Phase, ich hatte meine Hip-Hop-Phase, ich hatte meine Grunge-Phase. Es ist nicht mehr so, dass man einfach irgendwie Punk oder Hip-Hopper oder Mod oder so fürs Leben war, sondern man hatte auf einmal die Kompetenz, damit zu spielen auch. Und das haben wir natürlich dort, also in dieser Zeit selber überhaupt nicht gemerkt. Man hat es einfach gemacht. Jetzt im Rückblick erschien mir das allerdings sehr, sehr auffällig.
Sie haben gerade schon viele Musikrichtungen angesprochen. Ich würde gerne nochmal bei der Musik bleiben. Grunge, Hip-Hop haben Sie genannt, Techno natürlich, das bis heute als prägend gilt irgendwie für die 90er Jahre. Damals wurde darüber geschrieben, dass es die Marschmusik für Roboter sei in einem Spiegelartikel, den Sie zitieren. Also die Auseinandersetzung mit der Kultur der Zeit hat schon damals angefangen.
Es ist ja oft so, dass wenn wirkliche Innovationen geschehen, also und das passiert ja eigentlich nicht so häufig, dann ist natürlich immer erstmal Unverständnis da, dann finden die auch die vielleicht nicht ganz so Alten, empfinden es erstmal als Krach. Ich meine, ich war damals ja auch schon 20, ich habe mich mit Techno auch nicht sofort angefreundet. Ich musste da auch mal erst irgendwie so ein bisschen reinkommen und es war halt irgendwie so, dass man sowas, was Revolutionen betraf. Man hatte so viel gelesen über die Explosion des Punk. Man hatte so viel gelesen auch so über die oder gehört über die musikalischen Revolutionen der 60er Jahre. Man war im Prinzip auch total gierig danach, so eine Revolution dieser Art einmal selber zu erleben. Und wir waren natürlich ganz entzückt, dass der Spiegel und viele andere für uns eher etablierte, so ein bisschen verstaubte Medien Techno nicht kapiert haben und dass wir auf einmal auch so ein bisschen auf einer, da in so einem, wie soll man sagen, in so einer kleinen Kontroverse irgendwie drin standen. Im Spiegel hat ja damals auch ein Autor geschrieben über die Love Parade. Triumphmarsch für Helmut Kohl, ja. Ganz genau. Während dann wiederum Reinhard Götz, ein Schriftsteller, den wir sehr verehrt haben, genau das Gegenteil sah. Der ist, glaube ich, fürs Zeitmagazin dann auf die Love Parade gefahren und hat darüber geschrieben. Und der hat genau das Gegenteil gesehen. Der hat da eine Befreiung gesehen. Der hat.
Da habe ich mich gefragt, als ich das gelesen habe, diese unterschiedlichen Zitate auch. Ja. Wie kann man auf die Idee kommen, sowas zu schreiben? Einerseits die Love Parade als Triumphmarsch für den Kanzler. Auf der anderen Seite eben die Befreiung, wie kommt man auf so unterschiedliche Sichtweisen?
Das ist eine gute Frage. Das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, wie man eben so die Nachwehen der Wiedervereinigung und so weiter interpretiert. Also ob man da eher so dieses Affirmative in den Mittelpunkt stellt, dass man sieht, okay, die feiern da einen politischen Umbruch, den sie eigentlich in Frage stellen sollten, diese jungen Leute, oder ob man das einfach vielleicht immer so ein bisschen losgelöst von diesen Bildern sieht und sagt, da kommen Menschen zusammen und da artikuliert sich was und da finden auf einmal Menschen eine Stimme, die vorher keine hatten. Das ist tatsächlich, liegt natürlich so ein bisschen im Auge des Betrachters und aber ist oft natürlich auch, ich meine, es ist völlig klar, ganz viele fanden das damals einfach total behämmert, dass da Leute, die sich mehrere Ecstasy-Tabletten und eine Flasche Wasser reingetan haben, mit blond gefärbten Haaren über die Straße 17. Juni laufen und dann hinterher noch unter eine Bank im Tiergarten ihr Geschäft verrichten und dann muss die Stadtreinigung kommen. Das war einfach teilweise auch ein unerhörtes, auch sehr chaotisches Ereignis, was da stattgefunden hat.
Aber man kann es ja auch so verstehen, so wie Sie es jetzt auch gerade schildern. Eigentlich war die Jugend in den 90er Jahren politischer, als man das immer geglaubt hat oder immer geschrieben hat.
das Tolle war eben damals, dass Politik oder eben diese Ereignisse, zumindest ich habe das damals so empfunden, dass die wirklich auf eine Art und Weise körperlich spürbar wurden oder im Alltag, im täglichen Lifestyle spürbar wurden, die man vorher irgendwie nicht gewohnt war. Und wir haben damals dann ja auch sehr, also ich war damals, wie gesagt, ich war ja an der Uni, wir haben das auch sehr intellektualisiert gesehen. Wir haben dann so gesagt, ja, das Private wird politisch und das Politische wird privat. Und so gesehen sind wir da auch eingetaucht in viele Debatten, auch Feminismus, der in der Popkultur ja auf einmal sehr, sehr greifbar wurde. Oder auch eine Band wie Tokotronic, die gesungen hat über Gentrifikation, über auch über Feminismus und so weiter, die auf einmal eine Sprache reingebracht haben in die Musik, die vieles hinterfragt hat und die vieles politisiert hat trotzdem in einer gewissen Weise, sage ich jetzt mal, Mainstream war. Also nicht irgendwas, was nur hinter akademischen Festungen irgendwie stattfand. Also so eine gewisse Politisierung des Diskurses hat damals schon stattgefunden und es kam eben auch bei vielen an. Und auch Techno, das hat ja viele Leute, also da gab es ja eine ganze Abhandlung darüber, über Körperpolitik und was das alles bedeutet. Und ich glaube nicht, dass das wirklich jetzt nur irgendwelche akademischen Eierköpfe waren, die darüber gesprochen haben, sondern das kam schon auch an bei den Leuten, jetzt vielleicht nicht bei allen, die da auf der Love Parade mitmarschiert sind, das waren ja 1,5 Millionen am Schluss, aber so ein gewisses Hinterfragen, so ein gewisses Einordnen von Dingen und auch eben so Zusammenhänge sehen zu dem, was da politisch passierte zu der Zeit, das hat durchaus stattgefunden. Und auch wenn so die großen Demonstrationen, also die richtigen politischen Demonstrationen, die Love Parade wurde ja immer als politische Demonstration damals deklariert, damit man die Genehmigung bekam, die haben meiner Erinnerung nach jetzt nicht unbedingt die Zeit geprägt. Und auch viele Ereignisse wie jetzt gerade die Balkankriege und so weiter sind jetzt manchmal vielleicht so ein bisschen untergegangen, auch in diesen ganzen Euphorie-Rausch. Aber ich glaube, dass es schon auch die Wahrnehmung und dieses Bewusstsein dafür bei ganz, ganz vielen auch jüngeren Leuten und Musikhörern und Musikfans geschärft hat, wie Musik eben auch ein Machtinstrument und ein Befreiungsinstrument sein kann. Insofern auf jeden Fall auch also ein Fortschritt im politischen Denken.
Nun ist diese Generation, über die wir sprechen, in einem Alter, dass sie in Verantwortung kommt oder ist in der Politik, in der Wirtschaft. Was heißt das, dass jetzt diejenigen den Ton angeben, die in den 90ern sozialisiert wurden?
Das bedeutet, dass eben gerade diese, also im besten Fall könnte das bedeuten, sage ich jetzt mal, dass diese Erfahrungen wie eben das Internet oder auch eben die Mobilität, viele Kommunikationskanäle, auch der ständige Austausch mit Fremden, das Social Media und so weiter, all diese Dinge sind für diese Generation ja eben nicht unbedingt was Selbstverständliches, mit dem sie aufgewachsen sind, sondern etwas, was irgendwann mal auftauchte.
Was man gelernt hat in der Jugend.
Was man gelernt hat, was man auch lernen musste. Wo man sich ja auch nicht einfach nur mit Ignoranz irgendwie so aus der Verantwortung stehlen konnte, so in der Art, ne, das brauche ich nicht mehr, ich bin ja schon alt genug, das sollen die anderen machen, sondern man war, es war eine Herausforderung. Und insofern ist das natürlich eine kulturelle Praxis, die man vielleicht stärker reflektiert oder die eben diese Leute, die jetzt eben in die Verantwortung kommen, stärker reflektieren, aber mit der sie auch eben gewisse neue Freiheiten und gewisse neue Kommunikationswege auch gefunden haben und nutzen. Und das prägt eben auch im Idealfall den ganzen Umgang mit Internetdebatten, mit Austausch und eben auch sowas wie, das ist jetzt noch ein ganz, ganz großes Thema, die ganze Debatte um rechtspopulistische Positionen und so weiter, die wird eben möglicherweise von den Menschen, die jetzt in Verantwortung kommen, anders geführt als von den Nächsten, die damit aufgewachsen sind und das vielleicht viel selbstverständlicher sehen und vielleicht manchmal, was ja auch nicht, das ja auch jetzt nicht, sagen wir mal, als abwertend gemeint ist, die das eben aber nicht mehr ganz so hinterfragen können, weil sie eben gleich in diese Welt hineingeworfen wurden damals.
Am Ende Ihres Buches überschreiben Sie das Kapitel, was wir aus den 90ern lernen können. Was ist das?
Wir können aus den 90ern lernen, dass auch eine schwierige, vielleicht manchmal bedrohliche, komplexe Realität dann vielleicht ein bisschen besser zu handeln ist, wenn man sie mit einer gewissen Entdeckerfreude, mit einem gewissen Optimismus und mit einer gewissen Angstlosigkeit, wenn man ihr damit begegnet. Das ist vielleicht heute ein bisschen schwieriger als damals, weil man nicht mehr ganz so naiv ist, weil eben auch die Strategien der Gegner, sage ich jetzt mal, der Feindbilder sich so ein bisschen verkompliziert haben. Aber das ist im Prinzip genau das, was mir am Ende dieser Recherche übrig geblieben ist, als also auch so ein bisschen Neid oder so ein bisschen so eine Bewunderung, wie wir das damals oder wie man das damals gemacht hat. Man hat nicht in allem gleich die Bedrohung gesehen, man hat Dinge auch mal ausprobiert, man hat Entdeckerfreude gehabt und ich denke mal, ein bisschen mehr davon würde uns manchmal auch heute ganz gut tun.
Joachim Hentschel hat das Buch geschrieben, Zu geil für diese Welt, die 90er, Euphorie und Drama eines Jahrzehnts. Erschienen ist es bei Piper und darüber habe ich mit dem Autor gesprochen. Vielen Dank, Herr Hentschel.
Ihnen Dankeschön.